Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ich möchte mit euch heute Vormittag über das Thema nachdenken: Advent, Christsein, rechnet sich das? Und vielleicht habt ihr streckenweise so den Eindruck, ach, ist das so ein bisschen wie so ein Déjà-vu? Nein, ist es nicht. Am letzten Sonntag sind wir ja der Sehnsucht in uns nachgegangen, wann denn Gott endlich einmal kommt, um wirklich in dieser Welt für Gerechtigkeit zu sorgen. Wann er den die Bösen bestraft und die Guten belohnt. Wir haben festgestellt, dass es oft so ärgerlich ist, dass wir sehen, dass Menschen, die scheinbar sich um nichts und niemand scheren, den mehr oder weniger nichts heilig ist, dass die oft so einen guten Schnitt machen. Und wir, die wir nach Gott fragen, daneben manchmal echt alt aussehen. Wir haben festgestellt, bei seinem zweiten Advent wird Jesus tatsächlich für Gerechtigkeit sorgen. Dann kommt er nicht als Retter, sondern als Richter wieder. Und er wird jedem das geben, was er tatsächlich verdient hat. Wir haben festgestellt, naja, wenn das so ist, so ganz sündlos kommen wir ja auch, selbst wenn wir Christen sind, nicht durch diese Welt. Und das bedeutet, dass Christus auch uns als Richter gegenübertritt. Und wir haben dann festgestellt, die einzige Möglichkeit, dieses Gericht tatsächlich zu überstehen, nicht schuldig gesprochen zu werden, ist, wenn wir unser Leben mit Christus verbinden. Er ist der Einzige, der Gottes Ansprüchen jemals genügt hat. Aber wenn wir uns mit ihm verbinden, dann führt er uns in seinem Segenszug durch dieses Gericht hindurch und vergibt uns und spricht uns frei. Und wir dürfen eingehen in diese Herrlichkeit Gottes, während alle, die Jesus nicht haben, tatsächlich dann das Gericht und die Verurteilung Christi erhalten werden. Heute betrachten wir eine ganz ähnliche Frage, aber mit einem deutlich anderen Akzent. Ich gehe wieder aus von den Leuten damals, zur Zeit von Malachi. Also irgendwo zwischen 515 und 485 vor Christus. Und die immer noch bei dieser Beobachtung stehen geblieben sind, es gibt tatsächlich Menschen, die sich nicht um Gott kümmern, die vielleicht sogar Gott lästern, die also noch einen Schritt weiter gehen. Und denen geht es besser als uns. Und scheinbar ist es so, als würde Gott auch sie dafür gar nicht zur Rechenschaft ziehen wollen. Ich lese aus Malachi 3, Vers 15. Den Gottlosen, sagen sie, geht es viel besser. Obwohl sie Böses tun, geht es ihnen gut. Ja, sie stellen Gott auf die Probe und wurden trotzdem nicht bestraft. Ärgerlich. Echt ärgerlich, oder? Ich habe eine Übersetzung gefunden, da kommt dieser Frust noch viel besser zutage. Die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die Elberfelder Bibel übersetzt: Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran. Man könnte sogar übersetzen, sie wurden sogar noch aufgebaut, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Da spürst du die Ironie dieser Aussage. Zumal drei Verse zuvor noch die gepriesen wurden, die so leben, wie es Gott gefällt. Die sich in allem nach Gott richten. Ja, die sogar 10% ihrer Einkünfte geben, um das Reich Gottes zu bauen und Arme zu versorgen. Und hier genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Richtig ärgerlich. Und richtig ärgerlich wird es natürlich auch für uns Christen heute, diese Beobachtung, wenn wir das nochmal mit der Brille des Neuen Testamentes lesen, dann steigt wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen von uns der Frustpegel nochmal deutlich an. Denn Jesus sagt, wir können es nachlesen in Matthäus 5, Vers 8, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die reinen Herzen sind. Aber warum geht es dann Menschen, die Böses tun, so gut? Und vorher hatte Jesus bei seiner Versuchung durch den Teufel in der Wüste ja nochmal unterstrichen, dass wir Menschen, egal ob wir an Gott glauben oder nicht, Gott niemals versuchen dürfen oder herausfordern sollten. Aber von diesen Leuten lesen wir, sie stellen Gott auf die Probe und wurden trotzdem nicht bestraft. Okay, wir haben letztes Mal festgestellt, dass Jesus am Ende bei seinem zweiten Ankunft als Richter kommen wird und sie dann doch noch bestrafen wird. Aber ist es nicht trotzdem ärgerlich, bis dahin das sehen zu müssen, dass solche Leute damit durchkommen? Dass sie Gott links liegen lassen und sogar noch über ihn lästern und dennoch auf der Überholspur des Lebens unterwegs sind? Mich wundert es nicht, dass in den frommen Leuten zur Zeit Malachis so eine Frage aufstieg, die ich zumindest auch aus meinem Leben kenne und die du vielleicht ja auch kennst. Sie fragen, welchen Wert hat es, Gott zu dienen? Was haben wir davon, dass wir seine Gebote befolgen und unsere falschen Wege vor dem Herrn, dem Allmächtigen, bereuen? Mit anderen Worten, Christ sein, lohnt sich das denn überhaupt? Rechnet sich das denn unterm Strich für uns? Dienen, das hat ja bei uns oft so ein bisschen einen negativen Touch. In Israel war das um 180 Grad anders. Gott dienen zu dürfen, das galt als Privileg. Und das aus gutem Grund. Das Ideal des Dieners war eigentlich Mose. Mose wird ja auch ganz bewusst Diener Gottes genannt. Und er durfte das Volk Gottes in der Kraft Gottes aus der ägyptischen Sklaverei hinaus in die Freiheit führen. Und in jener Kraft Gottes hat er ja auch erstaunliche Erfahrungen machen dürfen. Er hat über Ägypten 10 Plagen ausgesprochen und Gott hat es tatsächlich auch Wirklichkeit werden lassen. Am Schluss hatte das Volk in die Freiheit geführt und als die Ägypter das Heer hinterher schickten, hat er das komplette Heer quasi im Meer ertränkt und nicht ein einziger Israeli musste auch nur einen Finger dafür krumm machen. Die Völker um Israel herum beneideten Israel um solch einen Gott. Ein Gott, der wirklich für sein Volk war, der für sein Volk eintrat, dem kein Einsatz zu hoch war für sein Volk. Und jeder um Israel herum dachte, was muss das für eine fette Ehre sein, einem solchen Gott dienen zu dürfen. Mit einem solchen Gott in Kontakt zu kommen. Werkzeug eines solchen Gottes zu sein, durch den er sogar Wunder in dieser Welt vollbrachte. Es war eine große Ehre, diesem Gott zu dienen. Und ich kann das gut nachvollziehen. Mir persönlich ist es bis heute eine große Ehre, Jesus Christus dienen zu dürfen. Jesus hat mir meine Schuld vergeben, mich vor Gott von meiner Schuld freigesprochen. Es gibt nichts, womit ich das hätte bewirken können. Ich war buchstäblich ein Kandidat für die Hölle, bis ich Christus begegnet bin. Bis er mir meine Schuld vergeben hat. Damals, als er am Kreuz für mich bezahlt hat. Und es ist nicht nur so, dass Jesus mich von meiner Schuld freispricht und dass ich diese enorme Entlastung da fühle, sondern es ist noch viel mehr. Es ist, dass Jesus in mein Herz, in mein Leben hineingekommen ist, durch seinen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der in mir immer wieder diese Vorfreude auf den Himmel auslöst. Der, so nennt es die Bibel, ein Angeld darauf ist, eine Anzahlung darauf ist. Niemand sonst hätte mir das alles schenken können. Statt Hölle, Himmel. Statt Sünde, Vergebung. Statt ich, Einsamkeit, lebt Jesus mit seinem Heiligen Geist in mir. Vater, Sohn und Heil, wir sind eigentlich jetzt immer zu viert unterwegs. Und wenn ich mal nicht weiter weiß, dann habe ich schon einen Arbeitskreis. Den besten in dieser Welt. Weil der Heilige Geist in mir lebt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es gibt keine Situation, die so verfahren wäre, dass er nicht noch eine Idee hat, wie ich da wieder rauskommen kann. Ich kann in jeder Zeit, in jedem Augenblick um Rat und um Kraft bitten. Und er ist da und hilft. Und deshalb ist es mir bis heute einfach eine große Ehre, das zu machen, was er mir sagt. Jesus zu dienen. Und das auch noch in seiner Kraft. Ich muss das gar nicht aus meiner heraus machen. Und dabei darf ich tatsächlich auch so manches Wunder erleben. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Es gibt für mich keine höhere Ehre, als sein Kind und zugleich sein Knecht zu sein, sein Diener zu sein. Ich kann das super gut nachvollziehen, dass es in Israel eine Ehre war, Gott zu dienen. Und doch kostete Israel damals und mich heute dieser Dienst etwas. Ich finde es manchmal ganz schön herausfordernd, als Christ gegen den Strom, gegen den Zeitgeist zu schwimmen. Ich meine, wer macht denn schon sowas heutzutage? An einen Gott glauben, ihm sogar noch zu dienen, den man gar nicht sehen, riechen, schmecken oder anfassen kann. Und dann sind da ja noch auch die Prinzipien, die 10 Gebote. Ich finde, es ist nicht immer leicht, danach zu leben. Zu Gott zu stehen in einer Welt, in der viel nichts mehr heilig ist. Die Wahrheit zu sagen, auch wenn es für mich selber vielleicht nachteilig ist. Nicht zu stehlen, selbst das Finanzamt nicht zu betrügen, auch wenn ich manche Steuer echt für überflüssig und unberechtigt halte. Sorgfältig über meinen Arbeitskollegen zu reden, auch wenn die anderen kein gutes Haar an ihm dran lassen. Und vielleicht fällt dir noch anderes an dieser Stelle mehr ein. Und dann sind da ja auch noch die Sachen mit dem schlechten Gewissen. Meine Menschen ohne Gott scheinen das zumindest in dieser Form ja gar nicht zu kennen. Gewissenquatsch. Das ist alles Sozialisation, da musst du so ein bisschen dein eigenes Ding machen. Gewissen, das braucht eigentlich kein Mensch. Das ist doch nur hinderlich, wenn ich meinen Schnitt machen will. Aber mich, der ich nach Gottes Maßstäben leben will, mich quält es so manchmal. Ich lieg so manche Nacht wach auf meinem Bett. Wenn ich wieder mal egoistisch oder lieblos war. Ich mein Wort nicht gehalten habe oder vielleicht auch gar nicht halten konnte. Vorschnell über jemanden geurteilt habe. Und vieles andere mehr. Diener und Kind Gottes sein, das ist schön, aber auch ganz schön anstrengend. So empfinde ich das. Und da kann die Frage der frommen Israeliten, die kann ich da schon gut verstehen. Lohnt sich all der Einsatz, wenn es denen, denen Gott egal ist, doch nicht schlechter geht als mir? Was haben wir davon? Malachi 3, da oder besser übersetzt man, so unterhielten sich die, die den Herrn achteten miteinander. Und der Herr bemerkte es und hörte ihnen zu. Und er ließ alle, die Ehrfurcht vor ihm hatten und seinen Namen achteten, in ein Buch eintragen, um sich an sie zu erinnern. An dem Tag, an dem ich handle, werden sie mir gehören, spricht der allmächtige Herr. Ich werde sie verschonen, wie ein Vater sein Kind verschont, das ihn achtet. Dann werdet ihr den Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die dies nicht tun, erkennen. Dann werdet ihr den Unterschied erkennen, sagt Gott. Das heißt noch mit anderen Worten, jetzt ist dieser Unterschied tatsächlich nicht sichtbar. Wenn du dachtest, wenn ich Gott diene und nach seinen Maßstäben lebe, dann macht es einen sichtbaren Unterschied in dieser Welt, dann werden die anderen aber alle staunen, dass ich so viel besser bin wie die, dann sagt Gott dir hier, darauf verlass dich lieber mal nicht. Menschen ohne Gott machen auch ihren Schnitt. Manchmal mehr als wir Christen mit unserer Ehrlichkeit. Lohnt sich das also nicht, Gott dienen und nach seinen Maßstäben leben? Könnten wir denken, wäre da nicht dieser Tag, an dem ich handle, so nennt ihn Gott, dieser zweite Advent, an den wir heute besonders denken. Der Tag beziehungsweise die Zeit, in der Jesus ein zweites Mal kommt und diese Weltzeit hier beenden wird. Wie am letzten Sonntag schon erwähnt, wird dieser Tag für die Menschen, denen Gott egal war, die ihnen nicht um Vergebung für ihre Schuld gebeten haben und ihn nicht eingeladen haben, in ihr Leben zu kommen, sondern einfach immer so ihr Ding gemacht haben, für diese Menschen wird dieser Tag ein Gerichtstag werden. Das gehört auch zur Ehrlichkeit, auch wenn das gar nicht so nett klingt. Aber besser, wir erfahren es heute, als wenn wir es erst erfahren, wenn es zu spät ist. Sie werden von Gott, genau wie jeder andere Christ auch, sie werden von Gott beurteilt werden. Aber weil sie Jesus im Herzen nicht haben, verurteilt werden. Und die Ewigkeit deswegen auch fern von Gott, fern von einem erfüllten Leben verbringen. Aber mit uns, die wir unsere Schuld, unser Leben Jesus anvertraut und nach seinen Maßstäben gelebt haben, die wir ihm gedient haben, mit uns ist das tatsächlich ganz etwas anderes. Gott lässt unseren Namen jetzt schon in sein Buch schreiben. Warum? Um sich an uns zu erinnern. Vielleicht dachtest du bisher, dass es keinen Unterschied macht, dass du Gott dienst und nach seinen Maßstäben lebst, dass das ja keiner sieht, was du da im Verborgenen tust. Wenn du Sonntag früh schon hier in der Technik sitzt oder mit der Band probst, werden die anderen noch gemütlich frühstücken. Wenn du zu Hause stundenlang um die richtigen Worte für deine Moderation ringst. Wenn du dir überlegst, welches Lichtszenario du bei welchem Lied bringst, damit die Aussagen im Lobpreis noch heller aufstrahlen, sodass sie unsere Herzen durch Christus noch tiefer berühren. Wenn du im Kindergottesdienst um die Aufmerksamkeit der Kinder ringst, um ihnen Gottes Liebe zu erklären und erlebbar zu machen. Wenn du früh morgens im Winter Schnee schippst und Salz streust, damit sich keiner der Eltern und Schüler, die hier zur Gemeinde oder zur Musikschule kommen, das Bein brechen. Wenn du zu Hause hunderte oder tausende Buchungen für die Gemeinde oder die Musikschule vornimmst. Wenn du wochenlang die nächste Veranstaltung planst, die dann in wenigen Stunden über die Bühne geht. Wenn du hier neben der Bühne im Verborgenen all das auf Ukrainisch übersetzt, was die anderen direkt auf Deutsch hören können und dich niemand dabei sieht, weil du eben hier im Nebenraum sitzt. Wenn du zu Hause deine Kinder nach Gottes Maßstäben erziehst. Wenn du voller Demut auf Arbeit um den besten Weg für die Firma ringst. Wenn du dir nachts Gedanken machst, wie du ein guter Vater oder eine gute Mutter für deine Kinder sein kannst. Wenn du vielleicht sogar im Beruf auf Karriere oder noch mehr Arbeit verzichtest, weil du sagst, ich möchte mehr Zeit für Gott und für sein Reich haben. Wenn du Leute besuchst, die andere schon längst aus dem Blick verloren haben. Wenn du Menschen hilfst, die andere vielleicht schon längst aufgegeben haben. Wenn du für Menschen betest, für die schon lange keiner mehr betet. Wenn du weißt doch selber, was du tust, so still im Verborgenen und du dich fragst, ob das eigentlich Sinn macht. Wenn du, was auch immer du tust, zu Hause, in deiner Familie, an deinen Eltern oder Freunden, auf Arbeit oder hier in der Gemeinde tust. Vielleicht hast du bisher gedacht, das kriegt doch eh keiner mit. Das macht doch keinen Unterschied. Doch, sagt dir heute Vormittag unser himmlischer Vater, es macht einen Unterschied. Und ich sehe es. Und ich schreibe es direkt hinter deinen Namen in mein Buch. Es macht einen Unterschied. Ich sehe es. Und es macht auch für die einen Unterschied, denen du dienst. Und wenn dann mein großer Gerichtstag kommt, dann werde ich mein Buch aufschlagen und dort deinen Namen sehen. Und ich werde dahinter all das sehen, was du getan hast und niemand gesehen hat. Dann wirst du immer mir gehören, mein Kind. Dann wird deutlich, dass es eben doch einen Unterschied gibt zwischen denen, die zu mir gehören und mir dienen, und denen, bei denen das nicht der Fall ist. Ihr Lieben, und lasst uns hier noch mal genau hinhören und hinsehen. Gott redet hier nicht von Lippenbekenntnissen, die wir nicht mit unserem Herzen und nicht mit unserem Tun abdecken. Gott redet hier nicht von Lippenbekenntnissen. Jesus unterstreicht das, wenn er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Ja, es geht im Christsein auch ums Tun. Oder wie Jakobus es ausgedrückt hat, es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Mag sein, dass dein Leben, deine Taten für Jesus in dieser Welt oft unbemerkt bleiben. Aber an diesem hellen Tag Jesu werden sie ans Licht kommen. Und es wird sehr deutlich werden, dass sie einen Unterschied machen. Und den wirst du spüren und den wirst du erleben. Während die anderen in die ewige Gottesferne gehen, wird unser himmlischer Vater dich verschonen, heißt es hier. Wie ein Vater sein Kind verschont, das ihn achtet. Aber wörtlich steht hier eigentlich, das ihm dient. Verschonen, das hat auch die Bedeutung Mitleid haben. Sparen, nicht über sich bringen. An diesem Gerichtstag wird der Vater im Himmel dich verschonen, weil du Jesus deine Schuld gebracht hast. Er wird Mitleid mit dir haben, weil er auch sieht, wie sehr du Jesus liebst und was du alles aus Liebe zu Jesus in dieser Welt getan hast, auch wenn vieles davon für andere unsichtbar blieb. Und er wird es nicht über sich bringen, dein Vertrauen in Jesus, deine Taten zu übergehen. Er wird es sich sparen, dich zu strafen und stattdessen als sein Eigentum, als sein Kind an seine große Festtafel setzen und mit dir jede einzelne deiner Taten für ihn feiern. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen und mit mir zu beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Der sieht, wie sehr wir an dir hängen. Der sieht, wie wir Sehnsucht nach dir haben. Der sieht, was wir tun und was viele nicht sehen. Und er sagt, es steht alles in meinem Buch. Es ist nicht vergeblich und schon gar nicht umsonst. Es macht einen Unterschied für die Menschen, denen du dienst, und für dich bei meinem zweiten Advent. Herr Jesus, lass uns das, was wir tun, aus Liebe zu dir aus Dankbarkeit und aus Liebe zu den Menschen tun, denen wir dienen dürfen. Ich danke dir, Herr Jesus, für diese Ehre, dir dienen zu dürfen. Einem Gott, der uns so unendlich liebt, dass er sogar für uns am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist, um uns zu vergeben und neues Leben zu ermöglichen. Herr, wir preisen dich dafür. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.